Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Auch frühe Kirchentage haben schon über Rassismus gesprochen und über die Folgen der europäischen Kolonialherrschaft. Dieser Kirchentag in Nürnberg hat da aber noch mal einen Schritt mehr getan. Nicht nur durch die Zahl der Veranstaltungen, sondern vor allem durch einen wirklichen Perspektivwechsel. Denn diesmal kam auch die Kirche selbst in den Blick mit ihrer Missionstätigkeit und mit dem Alltag in den einzelnen Gemeinden, die eben auch Ort rassistischer Ausgrenzung sein können. Kirsten Dietrich hat die Debatte für Deutschlandfunk Kultur verfolgt.
Von der Programmplanung her startete der Kirchentag mit bemerkenswerter Klarheit ins Großthema Kolonialismus und Rassismus in der Kirche. Ganz am Beginn stellte ein Podium die Frage: Sind Kirchen sichere Orte für diskriminierte Menschen? Die Antwort, knapp zusammengefasst, nein. Etwas ausführlicher formuliert von Sarah Wetscherer von der Vereinten Evangelischen Mission.
Wir alle, glaube ich, spüren, dass Kirche eben kein sicherer Ort ist, wenn man als marginalisierte Person, welcher Diskriminierungsform auch immer, man die Räume betritt, spürt und merkt man, dass es eine Norm gibt in der Kirche. Die ist akademisiert, sie ist weiß, sie ist heteronormativ und so weiter. Und beschäftigt sich sehr, sehr wenig selbstkritisch mit dieser Form der Unterdrückung und dieser unhinterfragbaren Norm, die existiert.
Das Selbstverständnis der Kirche und der Kirchengemeinden ist dabei ein ganz anderes. Alle sind willkommen. Und dann verweist man gerne auf die blühende Partnerarbeit mit einer Gemeinde aus einem ehemaligen deutschen Kolonialgebiet und hat damit schon das Problem von der eigenen Haustür ins viel bequemere, irgendwo im globalen Süden verlagert. Ein Ansatzpunkt für die kritische Auseinandersetzung mit diesen Selbstbildern ist deshalb der Blick auf die Missionstätigkeit der Kirchen im Zeitalter der europäischen Kolonisation. Dabei ist das Urteil im Blick zurück eindeutig. Hier zum Beispiel formuliert vom Missionswissenschaftler Chibuessi Odiani.
Ich wage zu sagen, dass Mission damals hat eine gewisse Prägung, die man als eine Verlängerung des Sklavenhandels. Ja, weil Interesse Europa war immer im Vordergrund.
Man kann daraus als weißer Mehrheitschrist den nachvollziehbaren Schluss ziehen, Mission in Bausch und Bogen zu verdammen und zu wünschen, sie wäre nie geschehen. Aber dabei ist Vorsicht geboten. Denn in den ehemaligen Missionsgebieten leben ja bis heute viele Christinnen und Christen, die diesen Glauben als Teil ihrer Identität verstehen. Das betont Anupama Hial, Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirche im indischen Jaipur.
And the issue of my own identity as a Dalit woman.
Die Frage nach der Identität ist grundlegend für mich als Dalit-Frau und für meine Gemeinschaft. Mit der Verknüpfung von Mission und Kolonialherrschaft missverstehen viele immer wieder meinen christlichen Glauben als eine Religion für weiße Menschen. Und damit entfremden sie mich von meiner Identität.
Our identity become unfamiliar.
Über sie als Mitglied der unterdrückten Gruppe der Dalit werde dann nur im Zusammenhang mit dem indischen Kastensystem gesprochen, sagt Hial. Ihr christlicher Glaube werde in seiner befreienden Dimension nicht wahrgenommen. Der lebendige Glaube der ehemals Missionierten nimmt den Nachfahren der Missionare die allzu einfache Empörung. Die Vergangenheit fordert von der weißen Mehrheitskirche mehr als nur Distanzierung. Und die Gestaltung der Gegenwart und vor allem auch einer anderen Zukunft brauchen etwas viel Schwierigeres, nämlich echte Veränderung. Der Rassismusforscher Lorenz Nakulang formuliert es so.
Die diverse Gesellschaft, die kommt von selbst, die diskriminierungsfreie Gesellschaft, die diskriminierungsfreie Kirche, die werden wir uns sehr hart erarbeiten müssen und da bin ich gerne dabei.
Denn das, sagt Lorenz Nakulang, sei ja nicht nur für ihn als schwarzer Christ wichtig. Es sei mindestens so wichtig auch für die weißen Christinnen und Christen und im Übrigen auch theologisch geboten.
Ich treffe immer wieder weiße Menschen, die fühlen sich schuldig. Und das hat seine Berechtigung, weil wir alle Fehler gemacht haben. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, die rassistisch durchzogen ist, bedeutet weiß sein, älter werden, mehr Geld haben, mehr Wohlstand haben. Aber es bedeutet vor allem, dass sie auch in einer langen Tradition des weißen Antirassismus stehen können. Und deswegen seien sie Antirassisten, reden sie über Rassismus, seien sie laut und trauen sich. Und deswegen zitiere ich zum Ende dieser Aussage einen alten weißen Mann, ich bin der Jüngste auf dem Podium, ich darf ein bisschen provokant sein. Einen alten weißen Mann, einen geschätzten Kollegen Bedford Strom, der sagte, Rassismus ist Gotteslästerung.
Heinrich Bedford Strom, der etwas andere alte weiße Mann, ist bayerischer Landesbischof kurz vor der Pensionierung und ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Über Rassismus in der Kirche kann also nicht nur mit Wut gesprochen werden, sondern auch mit sanftem Spott und Lachen. Das ändert aber nichts daran, dass von den BIPOC, den schwarzen und indigenen Personen, auf den verschiedenen Podien und Veranstaltungen auch ganz klare Forderungen gestellt wurden. Gottesdienste zum Beispiel so zu verändern, dass schwarze Christinnen und Christen sich nicht nur in parallel existierenden internationalen Gemeinden wohlfühlen. Oder auch feste Stellen in den Kirchen gezielt mit Persons of Color, kurz POC, zu besetzen. Und zwar nicht nur mit der einen Vorzeigestelle. Das forderte Daniela Conrädi, Referentin für rassismuskritische Bildungsarbeit in der Nordkirche.
Was Kirche tun sollte? Schluss mit den Vorzeigesubjekten. Menschen of Color in Tausenden anwerben und ausbilden. Erst wenn wir in unseren Kirchengemeinden und allen kirchlichen und diakonischen Einrichtungen 20-30% Menschen of Color haben, ist die Kirche auf dem richtigen Weg in die Zukunft.
Solche Veränderungen sind herausfordernd, gesteht nicht nur diese Kirchentagsbesucherin.
Also ich merke deutlich, dass ich bin ja eine Weiße, ne? Und es fällt mir schwer, mich in vieles reinzuversetzen, dass ich da einfach noch weiter lernen muss und eben auch Gespräche führen muss und hören muss viel. Hören. Also das war jetzt heute hier auch wichtig.
Mit großer Selbstverständlichkeit wollen POC an einer Kirche mitarbeiten, die Raum bietet für den Schmerz von Diskriminierten, genauso für die Wachstumsschmerzen der weißen Mehrheit, die vor notwendigen Veränderungen steht. Oder wie Sarah Wetscherer von der Vereinten Evangelischen Mission es ausdrückt.
Der schwarze Autor und Antirassismusreferent Sami Omar hat mal zu mir gesagt, die Kirche braucht mich viel mehr als ich sie.
Auch der Kirchentag als Organisation hat dabei durchaus noch zu lernen. Zum Beispiel nicht zwei wichtige Veranstaltungen zum Thema Rassismus in der Kirche parallel zu legen, sodass sich bei den Sacred Conversations to End Racism, den heiligen Unterhaltungen, um Rassismus zu beenden, dann nur 30 Menschen in einer großen Kirche verloren und auf dem Podium mehr nicht-weiße Menschen saßen als im Publikum. Oder bei Veranstaltungen zum Thema Kolonialismus auch mit Interessierten aus den ehemals kolonisierten Ländern zu rechnen und deshalb auch für Übersetzung ins Englische zu sorgen. Beim nächsten Kirchentag in 2 Jahren in Hannover sollte das besser werden.
Ja, und ins Hausaufgabenheft der Kirche zum Umgang mit Rassismus und anderen Formen der Diskriminierung, da hat auch Quinton Cesar einiges reingeschrieben, und zwar sehr vernehmbar in seiner Predigt im Schlussgottesdienst auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Cesar ist Pfarrer in Ostfriesland, aufgewachsen ist er in Südafrika, und ein zentraler Satz seiner Predigt lautete:
Wenn ihr von der Liebe predigt, die alles besiegt, und trotzdem meine Geschwister und mich diskriminiert wegen Einkommen, Hautfarbe, Behinderung, queere Identität, dann sagen wir Mutti Lichi, deikend. Bitte lügt uns nicht an, meine Geschwister und ich, wir sind Kirche. Wir sind kein Gegenüber und wir brauchen keine Nächstenliebe und Zuwendung von oben herab. Wir sind Kirche.